schreibt dieser Koran und er sagt, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Allah hat euch Licht gegeben. Nur, das ist dein Licht deines Herzens. Warum lässt du dein Licht? Warum gehst du in Finsternisse ohne Licht, ohne Taschenlampe? Wenn du ohne Licht gehst, dann wirst du dich entweder gegen die Wand stoßen oder gegen eine Tür, wenn du nicht siehst. Und deswegen, das ist dein Licht in diesseitigem Leben. Die Ulama haben ihre Zeit dafür gegeben und wir müssen auch dafür auch Zeit finden, dass wir sitzen und zuhören, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt und was wir durch diese Lehren und Geschichten auch für uns als Nutzen ziehen. Surat Yusuf haben wir seit 2 Monaten oder 3 Monaten angefangen. Und wir sind schon bei Aya 35. Und wir müssen bei jeder Aya Lehren und Nutzen für uns nehmen. Surat Yusuf ist eine vollkommene Geschichte, die Allah Ta'ala herabgesandt hat, die uns beschreibt, wie Yusuf a.s., dieser große Gesandte, gelitten hat. Dieser Gesandte, Yusuf. Alle, das sind Yusuf. Das sind seine Benennungen, egal wie du ihn nennst. Josef, der Sohn von Jakob, der Sohn von Isaac, der Sohn von Abraham. Eine geehrte Stamm. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über ihn, Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Der Edle, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen. Eine geehrte Stamm, Gold, Diamant. Der Sohn von Jakob, ein auserwählter Prophet. Der Sohn von Ishaq, ein auserwählter Prophet. Der Sohn von Abraham, der Vater der Propheten, der Geliebte Allahs. Und warum nicht? Und sein Opa war Ibrahim a.s. Yusuf a.s., von seiner Kindheit wurde er stark und hart geprüft. Und wir haben über seine Prüfungen vieles gelernt. Neid von seinen Brüdern. Und die List, was seinen Brüdern gegen ihn angewendet haben, indem sie ihn töten wollten. Und sie haben ihn ins Brunnenloch eingesteckt. Und dann wurde er gefunden und als Sklave in Ägypten verkauft. Und in dem Palast, wo er als Sklave aufgewachsen ist, hat er auch eine starke Prüfung von Allah Ta'ala bekommen. In seiner Jugendzeit, Top-Jugend, wo die Pubertät ist, wo die Gefühle stark werden, wo man auch kräftig ist, kommt die Prinzessin, die auch schön aussah, jung, mit Kleidung, die ihn ziehen, und sie schloss alle Türen ab. Und sie blieb mit ihm alleine im Raum und sagte ihm, komm her, ich bin für dich da, bereit, ich möchte mit dir schlafen. Sie wollte ihn verführen. Wallahi, das ist eine große Prüfung für Yusuf a.s., wo er gezeigt hat, dass er wirklich ein Gesandter ist. Dass er wirklich im Niveau, ein Gesandter zu sein. Sie sagt ihm, hi'tulak, ich bin für dich da. Ich bin bereit für dich. Nachdem sie sich bereitgestellt hat, qala ma'ad Allah, ich nehme Zuflucht bei Allah vor sowas, dass ich sowas tue. Und nach dieser Prüfung hat er das bestanden. Und die Nachricht ist rausgekommen in der Stadt, dass die Frau des hohen Herrn des Palastes, die hat versucht, ihren Jüngling oder ihre Burschen was zu verführen. Und dann sprachen die Frauen darüber. Das alles haben wir besprochen und studiert und davon Lehren genommen. Jetzt wollen wir dann vorangehen, inshallah, weiter nach vorne. Dann haben die Frauen das gehört und begannen in der Stadt über die Frau des hohen Herrn zu sprechen. Sie sagten, die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Also, sie sprechen über sie ein bisschen, sie lachen aus. Ihre Jüngling hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Was ist das wohl, eine Prinzessin? Nur ihre Burschen, ihre Sklave, und das war für sie erniedrigend. Was ist das für eine Frau? Und sie hat sowas gehört, die Nachricht kam. Sie haben gesagt, قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Lesungen für dieses Wort. قَدْ شَغَفَهَا oder شَعَفَهَا. شَغَفَهَا حُبَّا. الشَغَف in der arabischen Sprache kommt von Schiraf. Und Schiraf, das ist diese Schicht, was über das Herzen ist. Eine Hautschicht, die das Herzen umhüllt. Wie heißt die? Schiraf. Heißt was? Heißt Beutel, Herzbeutel. Die heißt auf Arabisch Schiraf. Und sie sagen, قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا. Das heißt, die Liebe zu ihm hat dem Schiraf angetroffen. Er ist bis zum Herzbeutel angekommen. Das heißt, das ist eine in arabischer Sprache eine Beschreibung, voller Beschreibung, dass die Liebe tiefsten Punkt des Herzens erreicht hat. Und das war, was? Erniedrigend für sie. Ihr Burschen oder ihre Sklave hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Scha'afaha hubba, ohne Punkt, scha'afaha mit Punkt. Ohne Punkt, scha'afaha hubba, scha'afaha, yani ahraqa qalbaha. Er hat ihr Herzen verbrannt. Verbrannt. So oder so. Sie wollten damit meinen, sie hat ihn so geliebt, dass sie verrückt geworden ist. Und das war erniedrigend für so eine Prinzessin. Sie befindet sich wahrlich in einem deutlichen Irrtum. Dann hat sie gehört. Die Nachricht kam. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen, was? Sie bekamen alle offizielle Einladungen von dem Palast. Genauso wie heutzutage. Die Einladung kommt von, wie heißt das, der Büro von Kanzler. Kanzleramt. Die Einladungen kommen zu den Frauen von den Parlamentarern, von den Ministern. Sie bekommen eine Einladung, offizielle Einladung von dem Palast. Hier, an dem Tag so und so. Gibt es eine offizielle Einladung für Essen und Trinken für die hohen Persönlichkeiten des Landes. Und dann hat sie gesandt, das heißt Briefe, hier, kommt, und sie hat ihnen ein Gastmahl vorbereitet. Gastmahl? Was für ein Gast? Das sind hohe Leute, beziehungsweise auch die Sitzung waren, wie die Gelehrten sagen, وَأَعْتَدَتْ إِلَيْهِنَّ مُتَّكَأً. والمتكأ in der arabischen Sprache, das ist, wenn sie dann Kopfkissen und Sitzplätze so schön vorbereitet und mit Essen und Trinken und verschiedenen Arten von Obst und Früchte. Und dann saßen sie zusammen, sie kamen mit ihren Kleidungen, wie heutzutage der Fall ist. Und sie gab ihnen das Essen und dann gab sie jeder Frau Messer. Hier sagen die Gelehrte, die hohe Zivilisation von Ägypten. Diese Geschichte ist vor tausende Jahre geschehen. Und dass jeder ein Messer bekommt, das war schon mal eine hohe Sache, dass jede Frau ein Messer bekommen hat. Das beweist die Zivilisation der Ägypter damals. Aber sie hatte einen anderen Plan gehabt. Ich werde Ihnen zeigen, wer dieser Sklave ist.
Ich werde ihnen zeigen, was sie über mich sagen, über die Liebe, die mich in Leidenschaft versetzt hat.
Als sie ihnen gab, nachdem sie gegessen haben, dann hat sie ihnen Otruj gegeben, also Orangen.
Und Orangen brauchen was? Ein bisschen Mühe, dass du was?
Dass du schälst.
Sah Hulala, du musst immer mit Orangen, es schmeckt zwar gut, aber du musst ein bisschen richtig schälen und so braucht Zeit, bis du dann zum Essen kommst.
Und die Schalen sind ein bisschen hart.
Also beziehungsweise, da musst du ein bisschen mit dem Messer was? Drücken.
Und sie hat das
mit extra gegeben.
Orangen und Messer.
Und scharfe Messer.
وقال تخرج عليهم.
Sie sagte zu Josef, komm raus.
Als Josef reinkam, alle Frauen gucken ihn.
Sie haben kein Mensch so gesehen in ihrem Leben.
Keine Schönheit, so eine Schönheit haben sie niemals erlebt, dass so was, dass ein Mensch so ein Mensch erschaffen ist und dass er auf der Erde läuft.
Eine ganz besondere Schönheit hat Josef. Als sie ihn geguckt haben, begannen ihre Finger und ihre Hände zu verletzen
mit den Messern.
Und ohne zu merken,
haben sie ihre Hände verletzt
mit den Messern.
Und sie sagten, oh Gott, behüte, das ist kein Mensch.
Das ist nur ein ehrenvoller Engel.
Hier haben wir einen Zwischenstopp.
Sie sagen, das ist kein Mensch.
Guckt mal, wir haben eine Überlieferung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Als er emporgehoben wurde zu dem siebten Himmel, zu Allah Ta'ala, Gabriel hat ihn emporgehoben. Er ist vorbeigefahren von dem vierten Himmel. Und da hat er Josef getroffen.
Er hat Josef getroffen.
Wie? Fragt mich nicht danach.
Er hat ihn getroffen in einer Weise, die wir nicht kennen, wo Allah Ta'ala kann.
Er hat Josef getroffen.
Dann hat er gesagt, und ich habe ihn gesehen, und er hatte so eine Schönheit, und ihm wurde die Hälfte der Schönheit gegeben.
Wisst ihr, was das heißt?
Die ganze Schönheit, die Allah erschaffen hat, hat er verteilt in allen Menschen, dass jeder schön ist.
Aber die Hälfte aller Schönheit, die Allah allen Menschen gegeben hat, war extra für Josef.
In Josef zusammengemacht.
Er war so schön, so schön.
Wisst ihr, was die Gelehrten darüber erzählen?
Sie sagen, Josef, wenn er auf der Straße ist oder wenn er verkauft oder was tut auf dem Markt, wenn eine Frau zu ihm kam, er hat immer sein Gesicht zugedeckt.
Weil er immer wusste, wenn er sein Gesicht zeigt, die Frau ist gleich tot.
Ja, die fehlt gleich.
Also, Allah Ta'ala hat ihm so eine Schönheit, dass die Frau gleich sprachlos wird. Und er hat immer Niqab.
Gesichtsschleier.
Er hat immer sein Gesicht zugedeckt, damit er nicht, damit die Frauen dadurch nicht etwas Schlimmes tun oder dass sie eine List wenden.
Bis zu diesem Niveau.
Und das war auch eine Prüfung.
Leute,
guckt mal.
Alles, was Allah euch gibt, ist eine Prüfung für dich.
Manche haben Geld.
Manche haben eine hohe Stellung im Land.
Manche haben eine Schönheit.
Manche haben ein sehr ehrenvoller Stamm.
Jeder hat was. Aber sei sicher, dass du geprüft bist.
Allah sieht, was du mit seinen Gnaden machst.
Allah sieht, wie du dankbar bist,
ob du dafür das Gute tust oder nicht.
Als sie das sahen und sie haben ihren Fingern geschnitten oder sich verletzt, dann hat sie ausgelacht.
Sie sagt, seht ihr?
فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
Dann hat sie gesagt,
seht das?
Seht, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt.
Jetzt auf einmal, die Frau kommt raus und zeigt sich und zeigt sogar ihr Verbrechen.
Vorhin
sagt sie nichts dazu.
Sie versucht sich zu decken. Bis dahin, als das geschah, kam sie von ihrer Verdeckung, von der Deckung raus. Jetzt sage ich euch Folgendes. Das, was ihr, dessen wegen ihr mich getadelt habt, die Sache ist nicht so einfach. Ich hab versucht, ihn zu verführen.
Oh! Sie hat das offenkundig gesagt.
Die Gelehrten sagen, und so sind die Frauen von den Aristokratenfamilien, von den großen, hohen Familien. Sie bekommen eine Stufe, dass sie keinen Charme mehr haben.
Auch gegeneinander, dass eine Frau so sich zeigt und sagt, ich habe das gemacht.
Ich habe versucht, ihn zu verführen. Bis zu diesem Niveau zeigst du dein Verbrechen. Normalerweise, wenn sie einen Mann verführen möchte, dann verdeckt sie sich, oder? Deckt sie sich. Aber jetzt zeigt sie sich auf einmal. Ja, ich habe es gemacht und ich bin stolz darauf. Und noch dazu. Und ich werde das immer noch machen. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden. Und er wird gewiss zu den gering Geachteten gehören. Das ist jetzt, das heißt diktatorisch handeln. Das heißt dann, die Macht nutzen, um zu deinen Gelüsten anzukommen. Heutzutage wird es in Königsfamilien und in hohen Persönlichkeiten auch so gemacht. Der gering, der Mensch, der normale Mensch, manchmal, wenn das gegen ihren Interessen läuft, wird nicht geachtet.
Wenn du das tust, bitteschön. Wenn du nicht tust, dann Gefängnis.
Alles klar? Klar, er hat ein Wort Macht. Und so haben wir das auch in unseren Ländern.
Wenn du nur sagst, nein, das lehne ich ab.
Was? Nein? Wir haben ein Niveau erreicht, dass ein Mann auf der Straße nur gegähnt hat.
Da kam der Polizist, was wolltest du sagen?
Er sagt ihm, Wallah, ich wollte nur gähnen.
Nein, du hast etwas im Herzen, du wolltest was sagen.
Nein, ich wollte nur gähnen.
Dann hat er ihn genommen zu der Polizeistelle, damit er Schlägerei bekommt. Sag, was hast du vorgehabt zu sagen?
Ich wollte nur gähnen. Dann haben sie ihn bis zu dem großen Kommissar gebracht und der sitzt mit großem Bauch.
Er sagt ihm, was?
Was wolltest du da sagen? Erzähl mal. Es wurde gesagt, dass du etwas vorhast. Nein, ich wollte nur gähnen. Aber das wird so gesagt, dass das Niveau der Freiheit niedrigsten Stufen erreicht hat. Und so machen sie mit ihm, was sie wollen. Wenn du nur Nein sagst, dann bekommst du was, weil er die Macht hat und die Macht wird verbotenerweise genutzt. Ich war nur einmal mit dem Auto dort in Marokko und da, ich bin in grün gefahren, wirklich in grün. So habe ich es gesehen. Und ich war letzte Auto und dann kommt der Polizist, stopp hier. Ja, bitte. Er sagt mir, du bist in rot gefahren. Ich sagte, ich bin in grün gefahren. Nein, du bist in rot gefahren. Dann habe ich ihm gesagt, du bist 12 Zeuge, weil bei uns der Polizist ist 12 Zeuge gezählt, für 12 Männer.
Ich bin nur ein Mann. Habe ich ihm gesagt, nein, du hast recht.
Da hast du recht. Vielleicht bin ich ihm, aber ich habe nicht aufgepasst. Gleich habe ich dann auf mich gemacht. Er sagte mir, nein, dann musst du mir dein Papier geben. Ja, bitteschön. Dann nimmt er mein Papier und dann geht er hinten, zurück. Aber rede mit mir, was ist los, was willst du jetzt machen? Er bleibt lange Zeit, ich habe was zu tun. Dann bin ich zu ihm gegangen nach Viertelstunde. Hallo, was ist jetzt? Er sagt mir, ja, ich sage, was ist. Der Mann wollte was ganz anderes. Damit du dein Papier hast. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich sage dir Folgendes. Schreib die Strafe auf meinen Namen, ich werde bezahlen.
Ihr seht mich, islamische Kleidung.
Schreib, ich werde es bezahlen, wenn du meinst, ich werde das bezahlen.
Er sagt mir, was, weißt du was, ich habe jetzt keine Zeit. Hier, geh, geh weiter.
Aber bei anderen Menschen wird die Macht benutzt. Und er muss dann letztendlich was sagen. Das ist das Gleiche, was die Frau nutzen wollte. Ich werde ihn ins Gefängnis stecken. wenn er das nicht tut, was ich vorhabe.
Guckt mal,
hier ist Yusuf a.s. kraftlos.
Er sagt, Ja Rabb, قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه.
Welche Junge sagt sowas? Welche Junge bekommt so eine Stufe, dass er sowas sagt? Er sagte, O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern.
Allah.
Eine Frau, die kommt bereit, sie gibt dir Reichtum, alles Mögliche, mach nur das, was sie will. Aber er sagt, nein, das Gefängnis in diesem Fall ist mir lieber als sowas. Und dann sagte er, und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Er sagte, Ja Allah, ich bin recht geleitet, nur wenn du mich recht leitest. Ja Allah, wenn du mich so lehrst, diese Frauen und ihre Listen, die werden mich gewinnen und sie werden mich in der Irre bringen. Ja Allah, hier brauche ich deine Hilfe. Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Sieben Arten von den Menschen werden am Tag der Auferstehung unter den Schatten Allahs stehen. Da wo die Sonne uns erreicht, unsere Köpfen, da wo die Menschen unter der Hitze der Sonne leiden, sieben Arten von den Menschen werden unter den Schatten des Thrones Allahs sein. Unter ihnen, also diese sieben, Imamun Adil, ein Führer, ein gerechter Führer, der mit Gerechtigkeit handelt. Zweitens, Shabun Nasha'a fi Ibadatillah, ein Jungen, der in dem Glauben aufgewachsen ist. Er ist immer gläubig. Drittens, Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ein Mann oder eine Frau, dessen Herzen mit den Moscheen verbunden ist. Er hat gerade das Gebet verlassen und er denkt an das nächste Gebet. Wann kommt das nächste Gebet? So ein Typ, Allah liebt ihn so sehr. Er ist verbunden mit dem Gebeten. Viertens, Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayh. Zwei, die sich in Allah oder für Allah geliebt haben. Zwei Muslimen. Er liebt den anderen für Allah. Nicht für Geld, nicht für Business, sondern für Allah liebt er ihn. Wenn sie sich treffen, dann treffen sie sich ums Wohlgefallen Allahs. Und wenn sie sich trennen, dann trennen sie sich auch um Wohlgefallen Allahs. Und Rajulun, ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Jemand, der Allah gedenkt hat oder erwähnt hat und dabei hat er geweint. Alleine. Er ist einfach auf einmal zu Hause in einem Raum. Er sitzt und er gedenkt Allah und er erwähnt Allah und er weint dabei. Er gehört zu diesen sieben Arten. Und sechstens, ein Mann, رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يشماله ما تخفيه يمينه. Jemand, der ein Almosen mit seiner rechten Hand gegeben hat und er hat das versteckt, dass seine linke Hand gar nicht mal erfährt, was in der rechten Hand ist. Er nimmt einfach und er gibt fi sabilillah. Er gibt für Allah. Er gehört zu diesen sieben Arten. Und dann kommen wir zu den siebten Art, was uns interessiert. Rajulun da'athum ra'atun dhatu jamalin wa mansibin wa nasabin wa qala inni akhafu Allah. Und ein Mann, eine Frau kommt zu ihm, die hat eine hohe Stellung, reich und von einer hohen Familie und sie kommt und sie hat sich bereitgestellt für ihn, dass er mit ihr wal'iyadu billah Unheil macht. Dann sagt er, inni akhafullah, ich fürchte Allah, ich fürchte Allah, ich kann nicht seine Grenzen überschreiten. Er gehört zu diesen sieben Arten. Yusuf alayhi salam hat hier ein Bittgebet verrichtet, Ja Allah, ich bin hier hilflos. Ja Allah, Hilfe mir und unterstütze mich gegen die Listen von den Frauen. Und die Listen von den nicht tugendhaften, nicht rechtschaffenen Frauen ist gewaltig. Eine nicht rechtschaffene Frau, eine nicht tugendhafte Frau ist wie eine Schwester von dem Scheitan. Er macht mit ihr, was sie will. Sie kann eine Familie zerstören. Sie kann zwischen Mann und Frau trennen, wenn sie nicht rechtschaffen ist und wenn sie nicht Allah fürchtet. Und deswegen, liebe Brüder, man darf nicht die Listen von anderen, von nicht rechtschaffenen Frauen so einfach vorstellen. Wallahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, er kam zu den Frauen. Er sagt ihnen, ma ra'aytu adhhab li'aqli dhi hilmin min ihdakunna. Ich kenne kein anderer Geschöpfe, der so einen weisen, tugendhaften, wissenden Mann in der Irre führen kann, außer ihr. Wenn ihr nicht rechtschaffen seid, aber eine rechtschaffene Frau, das ist ein anderes Thema. Wir sagen über eine, die satanische Gedanken hat, die will verführen, die will. Sie kann vieles erreichen mit ihren Lichten. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما تركت في أمتي فتنة أشد عليهم من فتنة النساء. Ich habe in meiner Nation keine schlimmere Versuchung gelassen als die Versuchung der Frauen. Meinst damit nicht rechtschaffene Frauen, nicht tugendhafte Frauen. Deswegen, barakallahu fikum, man muss aufpassen. Alle Türen, die dazu führen, dass man in so eine Gelegenheit landet, man muss die Türen, was? Man muss zumachen, zuschließen.
Was ist dann passiert?
Allah hat sein Bittgebet erhört. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Allah hört die Gebete. Bete ihn aufrichtig. Mit Aufrichtigkeit, wallahi, er erfüllt dir, was du willst. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, er sagt zu Muhammad صلى الله عليه وسلم, wenn meine Diener dich nach mir fragen, dann sag ihnen, ich bin nah. Ich erfülle das Gebet des Betenden. Sie sollen mir aber gehorchen. Und sie sollen an mir glauben und rechtschaffen handeln. So werde ich ihnen die Bittgebete erfüllen. Wallahi, Allah liebt das, wenn sein Diener seine Hände hochhebt und ihn bittet. Allah gibt gerne. Allah mag das nicht, wenn seine Diener ihn nicht bittet. Stellt euch mal vor, die Menschen, wenn du die Menschen um etwas bittest und immer um etwas bittest, dann werden sie dich hassen. Er bittet so viel, geh mal weg. Aber Allah ist das Gegenteil. Wenn du ihn nicht bittest, dann mag er das nicht. Und wenn du ihn bittest, dann liebt er dich. Allah sagt in einem Hadith Qudusi, Ya Ibadi, Ya Ibadi, o mein Diener, wenn du zu mir kommst mit so vielen Sünden, so viel wie ein Gewicht der Erde, und du kommst zu mir bereuend, und du kommst und du machst keine Beigesellung neben Allah, ich vergebe dir alle Sünden. Und ich gebe dir so viele Vergebung wie das Gewicht der Erde. Allah ist barmherzig. Wallahi, egal wie deine Sünden sind, Allah vergibt dir die Sünden, wenn du bereust. Wenn du zurückkehrst, gibt es größere Sünde, als dass du Allah, neben Allah jemanden beigesellst?
Gibt es keine größere Sünde. Auch das vergibt Allah, wenn du bereust.
Allah ist der Allvergebende. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
O meine Diener, die gegen sich so viele Sünden begangen haben,
verliert nicht die Hoffnung auf Allah. Allah vergibt alle Sünden. Er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Allah vergibt, dann musst du aber hören. Du musst aber ein Bittgebet, eine aufrichtige Bittgebet verrichten. Eine aufrichtige Bittgebet muss mit vom Herzen sein. Hab keine Zweifel, dass Allah nicht erfüllt. Diejenigen, die Zweifel haben, ihr Bittgebet ist nicht vollkommen. Bittgebet ist wie eine Rakete, die durchgeht. Die geht bis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Bittgebet von dem ungerecht Behandelten, die geht so hoch, zwischen ihr und Allah ta'ala gibt es kein trennbares Band. Es geht durch. Allah erfüllt dir das Bittgebet. Du brauchst aber keinen Vermittler, dass du zu jemandem gehst, bitte, du gehst zu einem Grab oder du gehst zu einem Scheich. Oh, und er soll dir die Vergebung geben. Oder du gehst zu einem Priester, wie manche machen, und sie reden in den Ohren, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Er sagt, gib her, erstmal Geld für die Kirche. Ja?
Geh, du bist vergeben.
Oh. Wer bist du? Wer bist du, der die Vergebung da verteilt? Allah ist der einzige Vergeber. Du bist auch ein Mensch, der sündigt. Unter uns Muslime, es gibt nicht Stufen. Das ist besser als der und der ist besser als der. Ein Scheich hat eine hohe Stelle, das heißt, sein Bittgebet ist besser erfüllt als die andere. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt und kam mit einer deutlichen Botschaft. Er sagt, oh ihr Kinder Adams, ihr seid alle gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber, zwischen einem Schwarzen und einem Weißen oder Roten, außer in Gottes Furcht. Wir sind aber in unterschiedlichen Niveaus, wenn es um Gottes Furcht handelt. Aber wer weiß diesen Unterschied? Nur Allah. Weil Gottes Furcht mit Herzen zu tun hat, da kann man das nicht sehen. Aber wir achten unsere Gelehrten. Wir senken die Flügel vor unseren Gelehrten. Wir ehren unsere Gelehrten, unsere Lehrer. Wir ehren sie. Aber nicht über die Stufe, dass wir sie als Götter oder als Vermittler zu Gott stellen, wie manche Leute von den sufitischen Richtungen machen. Dass sie ihre Scheich so behandeln, als jemand, der keinen Fehler macht. Sie sagen in ihren Büchern, du musst vor deinem Scheich wie eine Leiche sein. Wie ein totes Leiche. Weißt du, wie totes Leiche ist? Ich habe selber einen toten Leiche gewaschen. Ja? Du machst mit ihm, was du willst. Hand hoch, Hand runter. Fuß hoch. Du wäschst ihn. Und so musst du vor deinem Scheich sein. Er macht mit dir, was er will. Und du musst gehorchen. So steht in ihren Büchern. Und dann sagen sie, alles, was dein Scheich dir befehlt, du musst das tun. Und denke nicht haram oder nicht haram. Der Scheich weiß es besser. Wir sagen, A'udhu Billah. A'udhu Billah, das ist nicht die Religion des Islam. Ihr habt eine große Irre in unsere Religion reingebracht. Eine große Neuerung. Wallahi, ich war zuletzt in Frankfurt, da habe ich mich gewundert, dass bestimmte Jugendlichen solche Ideen haben und dass sie behaupten, dass ihre Scheichs das Verborgene kennen. Wir sagen ihnen, fürchtet Allah, der das Verborgene kennt, ist nur
nur Allah,
einzig und allein.
Und er kann etwas von dem Verborgenen zeigen zu seinen Gesandten,
wenn er will.
Und dann habe ich Ihnen dann die berühmte Geschichte erzählt von demjenigen, der in Marokko ist, der sein Scheich eingeladen hat mit allen Schülern. Und sein Scheich behauptete, dass er das Verborgene, was in Afrika geschieht, erkennt das, obwohl er in Marokko ist. Er braucht nicht hinzugehen, er fliegt. Und er kommt zurück. Ihre Scheich behauptet das. Und er kennt das Verborgene, was morgen kommt und was übermorgen kommt. Und dieser Schüler, der nach Kitabullah und Sunna des Propheten geht, was hat er gemacht? Er hat ihn eingeladen und alle Schüler vor ihm. Und dann hat er jedem von den Schülern einen Teller voll mit Fleisch gegeben und Reis. Aber dem Scheich hat er nur einen Teller voll mit Reis gegeben. Der Scheich hat sich dann erniedrigt gefühlt.
Was?
Du gibst deinem Scheich einen Teller nur mit Reis und alle bekommen Fleisch? Er sagt ihm, oh Scheich, du hast uns gesagt, dass du das Verborgene kennst. Weißt du nicht, was neben dir ist? Das Fleisch ist ja unter dem Reis. Du musst nur ein bisschen gucken. Das Fleisch steckt unter dem Reis. Und so zeigt er logisch, ganz einfach und simpel, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala das Verborgene kennt. Leute, unsere Religion hat nicht mit Philosophie und mit Träumen und sowas zu tun. Nein, unsere Religion ist leicht, verständlich, einfach, klar wie die Sonne um 16 Uhr, wenn es Sommer ist. Die Sonne ist so klar in dieser Zeit. So ist auch unsere Religion. Einfach. Es gibt bei uns nicht diese verrückten Vorstellungen. 1 + 1 + 1 = 3. Und du musst die verstehen. Diese drei, sie sind eins. Und jenes und Heiliger Geist und Sohn Gottes und der Vater. Und du musst das verstehen. Du musst das kapieren. Egal, ob du das verstanden hast oder nicht. Du musst das so annehmen. Unsere Religion ist einfach und simpel. Auch diejenigen von den Muslimen, die unsere Religion verfälschen wollen oder Neuerungen reinbringen wollen, wir sagen ihnen, ihr könnt versuchen, was ihr wollt. Die Religion ist beschützt und bewahrt, walhamdulillah, von eurer Irre.
Wal'iyadu billah.
Also, was haben sie gemacht? Die Frauen, trotz aller diesen Sachen, nachdem sie die klaren Zeichen gesehen haben, dass er unschuldig ist und dass er wirklich ein tugendhafter Mensch ist, die Nachricht ist verbreitet in Medina und alle Frauen reden über wen? Über die Frau
von dem hohen Herrn.
Dann haben sie, damit sie die Ehre der Palastfamilie bewahren und damit es nicht weitergeht, haben sie ein Gericht gemacht und darf schnell ins Gefängnis stecken, damit die Leute wissen, dass dieser Mann schuldig war. Und dann haben sie ihn ins Gefängnis reingesteckt. Allah sagt, und hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. In eine gewisse Zeit ist immer kurze Zeit, normalerweise. Hin ist nicht damit gemeint, Jahren. Sie wollten ihn nur gewisse Zeit, bis diese Nachricht, was verbreitet ist, bis es nicht mehr in Medina weiter verbreitet wird. Und dann raus. Aber Yusuf a.s., wir werden feststellen, er ist 7 Jahre im Gefängnis geblieben. In einer anderen Überlieferung 12 Jahre. Andere Überlieferung 14 Jahre ist er im Gefängnis geblieben. Warum? Ohne Schuld, ohne Verdacht, gar nichts. Und das ist eine Botschaft. Für diejenigen, die unschuldig sind und die trotzdem ungerecht behandelt werden, denkt an Yusuf. Denkt an Yusuf und Allah subhanahu wa ta'ala hilft euch. Es ist sehr bitter. Es ist nicht einfach, wenn ein Unschuldiger was ins Gefängnis gesteckt wird, ohne Schuld. Wallahi, das könnt ihr nicht vorstellen, wie das psychisch ist. Es ist sehr, sehr schwer. Und da hat Allah Ta'ala die dritte, schwerste Prüfung für Yusuf bereitgestellt, weil er ihn auserwählen möchte. Und so haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. Aber Allah erzählt uns, was Yusuf im Gefängnis erlebt hat. Und er zeigt uns das Verhalten und Charaktereigenschaften von Yusuf im Gefängnis. Yusuf war im Gefängnis ein Vorbild. Er hat sich um die Gefangenen gekümmert. Er hat ihren Kranken besucht. Er hat immer Da'wa-Arbeit geleistet, indem er sie zum Weg immer ruft. Er hat immer Ratschläge gegeben. Er war ein Vorbild, ein tugendhafter Mann mit dem Zeugnis von den beiden Gefängnisgefährten. Allah sagt, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Und mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis, auch zwei junge Leute. Diese zwei Leute, sie haben bei dem König gearbeitet. Einer, der war, der ihm gießt, also entweder Khamr, also Wein oder Wasser oder ähnliches. Er war nur sein Gießer sozusagen, er gießt ihm nur. Und der andere war Khabbaz, er hat ihm immer Brot gebacken. Es wurde erzählt, dass der König kurz vor einer Vergiftung war. Jemand wollte ihn vergiften. Und dann haben sie an den zwei gezweifelt. Entweder der Mann wollte ihn in Wein vergiften oder durch sein Brot. Dann haben sie die beiden in Sicherheitsgefängnis reingebracht, bis ihre Sache geklärt wird. Und da waren sie mit wem? Mit Yusuf alayhi salam. Sie sahen ihn, wie er in der Nacht ist. Sie sahen ihn, wie er in dem Tag war, wie rechtschaffen er war, ein guter, tugendhafter Diener. Und dann kamen sie zu ihm. Der eine sagte, ich sah mich Wein auspressen. Was heißt das? Inni qal, inni arani a'siru khamra. Es gibt zwei Lesungen. Eine Lesung von Abdullah ibn Mas'ud sagt, inni arani a'siru inaba. Das ist auch eine Lesung. A'siru khamra, a'siru inaba. Das heißt, er sagt, ich sah mich Weintrauben auspressen. Und hier Wein auspressen. Sie sagen die Sprache von Oman, Bewohner von Oman, sie sagen zum Wein Weintrauben. Wenn sie Khamr sagen wollen, dann sagen sie Inab. Und deswegen ist es gleich. Sie sagen, er sah, dass er Bäume von Inab, von dem Weintrauben hatte. Und er hat diesen Weintrauben genommen und er begann sie auszupressen. Das sah er im Traum. Der andere sagt, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen. Ich trage Brot. Und da kommen die Vögel und sie fressen diesen Brot. Dann sagen sie, tue uns die Deutung hiervon kund. Warum? Warum haben sie ihn ausgewählt? Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Wie kamen sie darauf? Weil sie ihn die ganze Zeit beobachtet haben. Du bist ein tugendhafter Diener. Bitte gib uns die Deutung dieses Traums. Die Kamera funktioniert nicht, oder was? Hat es funktioniert, oder nicht? Und was gibt's dann? Also, das waren zwei Träume. Der erste Traum war, ich sah mich Wein oder Weintrauben auspressen. Der andere sagt, ich sah, dass ich Brot auf meinen Kopf trage und die Vögel, die kommen und das fressen. Dann sagt er ihnen, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Was heißt das? Das heißt, die Gelehrten von Tafsir sagen, er meint damit, jeder Traum, der mit Essen zu tun hat, wenn es Essen im Traum ist, dann weiß ich ganz genau die Deutung von jedem Art von Essen. Ein paar Gelehrte sagen, er sieht, was es gibt Essen, ein süß, was süß ist, was bitter ist, was geschmacklos ist und. Aber Allah Ta'ala hat ihm gelehrt, durch diese Träume das zu deuten und das in Tatsache dann zu erzählen. Es wird euch kein Essen gebracht im Traum, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Das heißt, bevor das kommt, der Traum verwirklicht wird, werde ich euch sagen. Jetzt manche Gelehrte sagen, nee, sie haben nur gelogen. Sie haben gar nichts geträumt. Sie wollten ihn testen. Sie wollten ihn nur testen und haben die zwei Träume dann erzählt. Und sie haben hier ein Hadith, das von Hadith Thawri, Sufyan Thawri sagt, sie sagten, wir haben das nicht gesagt, nur wir haben ja gar nichts gesehen, wir wollten ihn nur testen, aber diese Überlieferung ist schwach. Aus drei Gründen. Es gibt einer in der Überlieferungskette, der schwach ist. Der zweite ist sehr schwach. Und ein dritter, der in der Überlieferungskette fehlt. Es fehlt einer. Deswegen nehmen wir das nicht. Die Bedeutung ist, sie haben wirklich was geträumt. Sie kamen zu ihm, erkläre uns bitte diesen Traum. Guckt mal, was Yusuf a.s. uns alle als Lehre gibt. Er sagt ihnen, erstmal er beruhigt sie. Seid ruhig, die Deutung wird kommen. Ich bin ein wissender Mensch in dieser Sache. Und dann sagt er, seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Er sagt, das ist Allahs Huld auf mich. Hat er eine Antwort gegeben? Die Deutung? Nein. Was hat er weiter gesagt? Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben. Und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen. Und dann beginnt er was? Da'wa-Arbeit zu leisten. Er will sie was zum Weg rufen. Die Gelehrten sagen, nutze die Gelegenheit. Wenn du eine Gelegenheit hast, mit einem Nicht-Muslim oder mit einem Irregehenden zu sprechen, er kommt zu dir als Gast oder irgendwas und du siehst, die Gelegenheit ist passend, dann nutze das, dass du mit ihm darüber sprichst, ihn zum Weg zu rufen. Wie Yusuf alaihi salam. Sie wollten die Deutung des Traums hören und er sagt ihnen, seid froh, ihr bekommt gleich die Deutung, also beruhigt sind sie. Versuch mal, den anderen in Ruhe zu bringen, ihm was Schönes vorzubereiten und danach fange mit Dauerarbeit, indem du ihn zum Weg rufst, wie Yusuf a.s. dann erzählt hat. Und guckt mal, liebe Brüder, der Ruf von Yusuf a.s. war sehr, sehr schön, kompakt, wichtig, in kurzen Sätzen. Er begann über den Glauben zu sprechen, Monotheismus in Islam, in der Religion, dass Allah einzig und alleine ist, dass wir nur ihm dienen sollen. Er kam in einer Zeit, wo es Götzendienst war, wo die Leute Planeten gedient haben. Und als erstens ruft er sie zu einer Sache. Alle Propheten haben zu dieser Sache gerufen. Noah hat zu dieser Sache gerufen. Ad, Thamud, Salih, Shu'aib, alle diese Propheten. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Und wir sandten Nuh zu seinem Volk. Er sagte zu seinem Volk, dient Allah. Ihr habt keinen anderen Gott neben ihm. Und danach, وإلى عاد أخاهم هودا. Und Hud haben wir auch gesandt zu dem Volk Ad. Er sagte, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. O mein Volk, dient Allah einzig und allein. Ihr habt keinen Gott neben ihm. Und dann gleich danach, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Und wir haben Salih gesandt zu seinem Volk. Er sagte, dient Allah einzig und allein. Ihr habt keinen anderen Gott neben ihm. Und dann kommt Lot und dann Ibrahim und dann auch Shu'aib. إِذَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Und zu Medien haben wir Shu'aib geschickt und gesandt. Dient einem einzigen Gott. Wallahi, liebe Brüder, das war die eine Botschaft von allen Propheten. Von Nuh bis Abraham, Jakob und Salomo und David, alle Propheten, Moses, Jonas und Jesus, alle kamen mit einer einzigen Botschaft. Und die Propheten sind Brüder. Brüder zueinander. Muhammad ist ihrem Bruder. Er kam mit derselben Botschaft. Er wollte keinen Reichtum haben. Muhammad wollte kein Königreich haben. Und wenn er das wollte, er hätte das ganz schnell gekriegt. Aber er wollte nur die Menschen zum Licht bringen. Von Dunkelheit, von den Finsternissen von Gottesdienst. Heutzutage gibt es Gottesdienst nicht nur unter den Götzendienern, leider auch unter den Weltreligionen wie Judentum und Christentum und Islam. Damit man nicht sagt, ich sage nur über Christentum. Auch im Islam, unter den Muslimen, gibt es jetzt, wal'iyadu billah, und der Islam ist davon weit zu entfernen. Sie machen Götzendienst, indem sie zu ihren Scheichs in Gräbern geben und sie anbeten. Im Christentum, du siehst auch Gottesdienst, wie sie die Bilder von Maria und von Jesus, sie kommen mit Kerzen und sie beugen sich vor einem Bild. Das ist Götzendienst, oder sie machen ein Statue. Das gleiche in allen Religionen. Deswegen, barakallahu fikum, alle Propheten von Nuh bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hatten eine einzige Botschaft zu aller Menschen: dient einem einzigen Gott, allein und einzig. Sie wollten keinen Lohn haben. Sie wollten kein Geld haben. Muhammad wollte kein Geld haben, sallallahu alaihi wasallam. Dient einem einzigen Gott, auch Jesus alaihi salam. Diese Geschichte finden wir nicht im Evangelium. Die Geburt von Jesus. Warum finden wir nicht diese Geschichte im Evangelium? Ich sage euch, als Maria zu dem Baum oder zu dem Palme hingegangen ist und sie bekam die Wehen und da kam der Engel und sie bekam die Wehen und sie hat Jesus a.s. geboren und der Engel hat ihr gesagt, du darfst mit niemandem reden. Sie brachte das Kind zu ihrem Dorf und dann beginnen sie über sie zu schimpfen und sie sagen, oh Maria, dein Vater war kein schlechter Mann und deine Mutter war keine Hure. Sie denken, sie hat etwas getan und ein Kind, weil sie wissen, sie war nicht verheiratet mit keinem Mann. Aber dann hat sie auf ihn gezeigt. Sprich mit ihm, mit dem Säugling. Das steht nicht im Evangelium, aber es steht in unserem Koran. Sie zeigt auf Jesus. Sprich mit ihm. Sie sagen, wie sollen wir mit einem Kind sprechen, der in der Wiege ist? Dann sagt er, قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. Jesus sagte, ich bin Diener Allahs. Deswegen gibt es diese Geschichte nicht im Evangelium. Das erste Wort, was Jesus gesagt hat, Abdullah, ich bin Diener Allahs. Nicht Sohn Allahs. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Jesus عليه السلام ruft auch sein Volk zu einem Gottglaube. Das war auch seine Botschaft. Und heutzutage finden wir immer in der Bibel, wo Jesus sagt, dient einen einzigen Herrn, mein Herr und euer Herr. Steht bis jetzt. Und deswegen sagen wir, o ihr Christen, o ihr Juden, o ihr Muslime, kommt alle zu einem gemeinsamen Weg. Einen einzigen Weg zwischen uns alle. Was ist dieser Weg? Wallahi, wir wollen kein Reichtum oder... Kommt zu einem gemeinsamen Weg, dass wir nur Allah einzig und alleine dienen, dass wir keine Teilhaber neben ihm stellen und dass wir keinen Vermittler zwischen uns und ihm machen. Das ist der beste reine Glaube. Dieser Glaube findest du nirgendwo außer im Islam. Dieser Glaube auf der Erde findest du nur im Islam. Liebe Bruder, liebe Schwester, frag dich selbst. Allah hat dich erschaffen. Die natürliche Erschaffung, die in dir drin steckt, sagt dir, es gibt nur einen Gott. Wallahi, nur wenn deine Eltern das verschmutzt haben und geändert haben. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jedes geborene Kind wird auf der natürlichen Erschaffung von Allah erschaffen. Was ist die? Dass er Allah kennt, einzig und allein. Aber seine Eltern machen von ihm Jude oder Christ oder Majusi, Feueranbeter. Ansonsten, frag jeden, er soll sich selber fragen, Wallahi, es gibt nur einzig. Willst du einen Baum dienen? Willst du einen Mensch dienen? Willst du einen Engel dienen? Allah ist der Allmächtige. Er steht über alle seine Geschöpfen. Das ist die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Botschaft von Abraham, aber auch von Josef, was wir gelernt haben. Deswegen sagen wir, eine Frau, eine Schwester fragt mich vorletzten Mal, wenn ich jetzt vom Christentum zum Islam komme, bin ich Verräterin? Ich sage ihr, das richtige Christentum ist der Islam. Und das richtige Judentum ist der Islam, weil die Religion Allahs eins ist. Nur es wurde viel geändert und verfälscht. Deswegen, du bist keine Verräterin, am Gegenteil, du kommst zu deinem Ursprung. Und Jesus wird Wohlgefallen auf dich haben. Du wirst deine richtige Liebe zu Jesus zeigen. Die richtige Liebe, dass du ihn als Gesandter anerkennst. Als auserwählter Gesandter. Die richtige Liebe ist nicht, dass du ihn als Sohn Gottes zeichnest. Wo steht in der Bibel, dass Jesus sagt, ich bin Gott oder ich bin Sohn Gottes? Wallahi, lies die Bibel von vorne bis hinten. Steht nirgendwo, dass Jesus das sagt. Wenn es dann wird geschrieben, jemand erzählt. Aber Jesus hat niemals gesagt, ich bin Gott oder Sohn Gottes. Am Gegenteil, wir finden in mehreren Stellen in der Bibel, wo Jesus sagt, ich bin ein Gesandter von dem Herrn. So steht es. Ein Gesandter. Muhammad Allah Ta'ala hat keinen Sohn. Hat keine Ehefrau. Wenn Jesus Sohn wäre, dann wäre eher Adam als Sohn. Weil Adam hatte keinen Vater und keine Mutter. Und deswegen, Barakallahu Fikum, über Monotheismus im Islam, wir werden hier Zwischenstopp machen in nächste Woche, dass wir über die Glaubenslehre in Islam sprechen. Dass wir das studieren, worauf der Islam gegründet ist und basiert ist. Dass die Brüder und Schwestern wissen, was die Grundbasen des Islam sind. Barakallahu fikum. Ich danke euch für das gute Zuhören. Und das nächste Mal, inshallah ta'ala, treffen wir uns, damit wir die Antwort von Yusuf a.s. studieren, seine Rede, was er gesagt hat, und dass wir davon auch Lehren ziehen.